Ey Friedi, ich merke immer wieder, wenn ich schlecht schlafe, dann ist der nächste Tag bei mir komplett im Eimer. Ich bin dann unkonzentriert, schlecht gelaunt. Kennst du das?
Oh ja, absolut. Schlaf ist echt der meist unterschätzte Lifehack. Bei mir jetzt vor allem mit Kind, da kommt der Schlaf eh viel zu kurz und ist mir wirklich heilig geworden. Und genau deswegen, liebe Leute, habe ich mir jetzt was gegönnt. Und zwar habe ich mir die Emma Elite Air Grid Matratze geholt. Seitdem habe ich keine Rückenschmerzen mehr, kein Schwitzen mehr in der Nacht und naja, ich bin einfach morgens richtig erholt und hatte einen sehr guten, erholsamen Schlaf.
Jetzt, wo du es gerade sagst, Fredi, ich habe auch schon gehört, dass die sich ganz schnell an den Körper so richtig anpasst, oder?
Ja, das ist ja das Krasse. Dank dieser Gelschicht reagiert die Matratze sofort auf jede Bewegung. Also ganz egal, ob du dich nachts drehst oder auf der Seite liegst, du wirst nicht gestört. Und der Bezug ist abnehmbar und waschbar, was einfach mega praktisch ist.
Ja, okay, das klingt wirklich nach Next-Level-Matratze von morgen schon fast. Und passt natürlich jetzt auch perfekt, dass wir darüber sprechen, weil Emma gerade Geburtstag feiert.
Genau. Emma wird 10 Jahre alt und feiert mit einem richtig fetten Geburtstagssale bis zu 50% Rabatt. Und mit unserem Code SECRETS, alles groß geschrieben, bekommt ihr nochmal 5% obendrauf.
Und Emma hat nicht nur Matratzen. Ich liebäugle gerade auch mit so einer Gewichtsdecke, die die anbieten. Die wollte ich schon immer mal haben, weil ich gelesen habe mal, dass die zum Runterkommen und Entspannen richtig gut ist. Und ich bin ja so oft echt im Stress. Deswegen brauche ich da mal so ein bisschen Ruhe irgendwie. Und dadurch, dass sie mir so oft schon empfohlen wurde, da glaube ich, schlage ich jetzt wirklich endlich mal zu.
Oh ja, oder bei den Kissen, da kannst du ja sogar die Höhe und die Härte anpassen. Also beim Thema Schlaf, ihr merkt es, ist man bei Emma wirklich komplett richtig aufgehoben.
Also, wenn ihr auch Bock auf guten Schlaf habt, dann checkt doch einfach mal unseren Link in den Shownotes, vergesst den Code Secrets nicht und schlaft endlich so, wie ihr es verdient habt.
Wenn man den Namen Chris Noth hört, denken viele sofort an Mr. Big, den charismatischen Mann, der in Sex and the City zum Traum und zum Albtraum einer ganzen Generation wurde. Er war die Verkörperung des schwer fassbaren Lovers, eine Projektionsfläche für Sehnsucht und Frustration zugleich. Doch hinter dieser Rolle stand, beziehungsweise steht natürlich ein Schauspieler, dessen Leben 2021 schlagartig eine ganz andere Wendung nahm. Plötzlich ging es nicht mehr nur um Glamour, nicht um Serien- oder Filmrollen, sondern um schwere, wirklich sehr schwere Vorwürfe, die alles veränderten. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und bevor wir in die Vorwürfe reingehen und alles natürlich einmal besprechen, was genau passiert ist, worum es ging, möchte ich natürlich genauso wahrscheinlich wie ihr jetzt einmal alles über ihn und seine Kindheit, seine Schauspielkarriere wissen. Und da gibt es keine bessere Person für als Fredi, die uns das erzählen kann.
Und ich habe schon wieder was Interessantes gefunden. Das kommt jetzt gleich zum Anfang. Ja, irgendwie haben die alle keine langweilige Kindheit. Das ist echt spannend. Also Chris Noth kam am 13. November 1954 in Madison, Wisconsin zur Welt. Als jüngster von 3 Söhnen. Seine Mutter, Jane Parr, war eine Frau, die zum Beispiel Grenzen sprengte. Also im Sinne von Grenzen erweiterte für die Frauen. Sie arbeitete nämlich als eine der ersten weiblichen Korrespondentinnen bei CBS News. Und sein Vater, Charles James Noth, war übrigens Marineflieger im Zweiten Weltkrieg und später Offizier im Koreakrieg. Und dann war er Versicherungsagent. Also fand ich auch super, super spannend, was er für Eltern hat. Also eine Mutter, die vorausgegangen ist, eine Pionierin und ein Vater, naja, der im Krieg war und wahrscheinlich auch dann entgegen ein Trauma mit nach Hause genommen hat, was sich natürlich auch auf Chris und seine Kindheit auswirkt. Weil sein Elternhaus, ihr könnt euch das vorstellen, wenn der Vater Marineoffizier ist, beziehungsweise Marineflieger, ist natürlich geprägt von Disziplin, Ehrgeiz und durch die Mutter aber auch schon ein Leben in der Öffentlichkeit. Und sie waren eigentlich eine Happy Family, bis Chris 9 oder 10 war. Da trennten sich die Eltern. Und das war für ihn natürlich der erste Bruch. Und wenige Jahre später sollte es noch dicker kommen für Chris. 1966 traf ihn der wahrscheinlich nächste harte Schicksalsschlag und vielleicht wahrscheinlich bis dahin auch der härteste Schicksalsschlag. Sein Vater starb nämlich. Er kam bei einem Autounfall ums Leben und da war Chris gerade mal 11 Jahre alt. Und später sagte er über diesen Verlust, "It left a crater in my life." Es hinterließ einen Krater in meinem Leben. Und ja, ich finde, es ist ein Bild, das auch zeigt, wie tief dieser Einschnitt für ihn gewesen sein muss. Nach der Trennung zog er nach Stamford, Connecticut und seine Mutter war weiterhin beruflich in New York City unterwegs. Für Chris bedeutete das Aufwachsen zwischen einer ruhigen, wohlhabenden Vorstadt und dem Wissen, dass seine Mutter im Zentrum des Nachrichtenbetriebs arbeitete. Also natürlich sehr, ich meine, Nina, wir wissen das, Nachrichtenbetrieb, sehr hektisch.
Ja.
Du bist immer erreichbar für die Arbeit, sage ich mal. Du bist sehr besetzt, du hast sehr wenig Familienzeit. Und dadurch wurde es natürlich auch eine Kindheit voller Bewegung. Also durch den Beruf seiner Mutter reiste er als Jugendlicher durch Europa, nach Großbritannien, Spanien und er war damals auch sogar in dem damaligen Jugoslawien unterwegs. Und Erfahrungen hat er dort gesammelt, die ihm später helfen sollten, sich in fremden Rollen zu verlieren beziehungsweise diese Rollen auch auszufüllen. Chris hat selbst in Interviews betont, dass er früh eine Art Außenseiter war. Er war weder das Kind aus dem wohlhabenden Connecticut-Vorstädten, noch war er wirklich zu Hause in einem hektischen New York und der Medienwelt, die er durch seine Mutter kannte. Er sagte, auch zwischen diesen beiden Welten begann er irgendwie seine eigene Stimme zu suchen, seine eigene Identität. Und so führte ihn sein Weg schließlich zum Theater und später an die Yale School of Drama. Dieser Krater, von dem ich euch vorhin erzählt habe, der Tod seines Vaters, der Krater in seinem Leben, war für Chris ganz früh der Antrieb, seine eigene Identität zu suchen. Also während seine Mutter, wie gesagt, die Welt bereiste, begann er, sich für Literatur, Sprache und Ausdruck zu interessieren. Und er schrieb sich dann am Marlborough College in Vermont ein, ein kleines alternatives College, bekannt aber für seine kreative Freiheit. Und dort entdeckte er dann ganz endgültig die Schauspielerei. Ja, er gründete mit Freunden eine Theatergruppe, er schrieb sogar erste Stücke, er stand auf kleinen Bühnen. Und dieser Ort, dieses College war für ihn ein geschützter Ort, ein ruhiger geschützter Ort, und vielleicht auch so ein kleiner Kontrast zu seiner etwas unsteten Jugend. Und hier konnte er sich ausprobieren und konnte herausfinden, wer er eigentlich sein wollte. Seine Leidenschaft führte ihn nach dem Abschluss weiter. Zunächst an das Neighborhood Playhouse School of Theater in New York, wo er dann bei ganz legendären Schauspielcoaches studierte. Zum Beispiel Sanford Meisner. Sagt mir jetzt nichts, aber vielleicht sind ja Schauspieler unter euch, die sagen, ist eine Legende. Und irgendwann ging er dann schließlich an die renommierte Yale School of Drama. Und das sagt selbst mir was. Also dort machte er dann seinen Master of Fine Arts. Er hat die gleiche Ausbildung gemacht wie damals Meryl Streep. Und ich bin immer wieder überrascht. Ich denke immer, dass übrigens Schauspielerei, dass man da so reinrutscht, ne? Aber ganz, ganz viele haben das ja wirklich von der Pike auf gelernt und sind studierte Schauspieler.
Ja, das ist krass, ne? Aber ich meine, am Ende, klar, es ist eine Ausbildung wie alles andere auch. Das kann man bestimmt, also sicherlich brauchst du ein Talent dafür oder irgendwie schon so was in dir drin ist, aber klar, kann man alles lernen. Ne?
Krass, dass ich nie darüber nachgedacht habe. Hast du da mal darüber nachgedacht, Schauspieler zu werden?
Ja, klar, als ich klein war.
Ja, ich nie. Warum eigentlich nicht? Ich habe auch letztens überlegt, sorry, ich schweife gerade ultra ab, aber ich habe auch letztens überlegt, warum ich eigentlich nie auf die Idee gekommen bin, Pilotin zu werden. Wie geil.
Oh, geiler Job.
Geiler Job. Ja. Naja, jetzt sind wir Podcaster. Auch das ist schön.
Ja, finde ich auch super.
Und weiter zu Chris Noth.
Kurzer Exkurs.
Kurzer Exkurs zu uns. Also an der Yale stand er dann ganz regelmäßig auf der Bühne. Und was ich hier faszinierend fand, ist, dass er gar nicht sofort zum Film gegangen ist, sondern er lernte ganz klassische Rollen. Von Shakespeare bis natürlich auch zeitgenössische Stücke. Aber er war halt eben auf der Bühne. Also er wurde vom Theater geprägt. Und er sagte natürlich auch, dass diese Jahre hart waren. Sie waren geprägt von Strenge und dem Anspruch, sich natürlich in jeder Rolle neu zu beweisen. Aber das gab ihm das Fundament für seine Karriere später. Und sein erstes Filmdebüt hatte er Anfang der 1980er Jahre. Das waren ganz kleine Rollen, eher unscheinbar. Man muss eben, Mr. Big oder beziehungsweise Chris Noth hat ja schon so eine sehr Ernsthaftigkeit und sehr charismatischen Stil. Und das fiel natürlich auch recht schnell auf. Und so stand er dann vor der Kamera für größere TV-Produktionen. Und 1990 kam dann die erste große Welle mit Law and Order. Und die Rolle des Detective Mike Logan machte ihn dann bekannt. Ja, und er zeigte halt, wie nah er diesem klassischen New Yorker Cop-Typus sein kann. Und ich kann mir ihn auch in dieser Rolle wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Und viele dachten natürlich schon, ja, seine Karriere ist da schon super erfolgreich. Doch dann, wie soll ich sagen, ist seine Karriere natürlich explodiert und es einen in die Sterne geschossen, hat ein ganz anderes Level erreicht. Und zwar wurde er zu Mr. Big in Sex and the City. Und Mr. Big, der charismatische, geheimnisvolle Liebhaber von Carrie Bradshaw, diese Rolle wird natürlich nicht nur sein Image für immer prägen, sondern auch sein Leben für immer prägen. Und er wird irgendwie also eines der größten Popkulturphänomene der 1990er und frühen 2000er Jahre. Ich muss ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr gerade guckt, The Summer I Turned Pretty.
Oh mein Gott, ich liebe es.
Ja, Mr. Big ist ja vielleicht so ein bisschen der Konrad-Typ.
Ja, weißt du?
Dieses, so ein bisschen abweisendere, aber eigentlich total viel Tiefgang zu haben. Und heutzutage sprechen wir eher darüber, wer ist eigentlich Team Durr und wer ist Team Conrad. Und früher hat man ja über Mr. Big gesprochen. Und wie hieß nochmal der andere von Carrie Bradshaw, der Liebe, der auch mit den längeren Haaren?
Ah, warte.
Ich komme auch nicht mehr auf den Namen. Aber er hat
Ich weiß. Oh Gott, ich habe auch ein Brett vom Kopf.
Aber ihr wisst es bestimmt. Und zwischen diesen beiden Charakteren war ja immer die große Frage, ne? Wer ist eigentlich die große Liebe von Carrie Bradshaw? Wie wir alle wissen, war es ja dann Mr. Big. Und diese Serie machte ihn zu einem globalen Star. Es folgten zwei Kinofilme und dann schließlich auch das Revival And Just Like That. Parallel übernahm er weitere große TV-Rollen. Zum Beispiel war er in The Good Wife zu sehen, 7 Jahre lang auch. Was bei ihm auch hervorstach, er war eigentlich kein Schauspieler, der ständig in den Schlagzeilen war. Er war ein sehr konstanter Schauspieler, der einfach seinen Job gemacht hat und für ikonische Rollen bekannt war. Aber halt eben nicht, wie andere, ständig in den Schlagzeilen war. Doch das soll sich natürlich ändern. Und zwar im Dezember 2021 ändert sich das Bild von Mr. Big plötzlich komplett, weil mehrere Frauen erheben schwerwiegende Vorwürfe gegen ihn. Und Nina weiß ganz genau, was passiert ist. Und, das muss ich jetzt noch sagen, ich habe mich da extra nicht eingelesen. Ich weiß es grob, aber Nina hat gesagt, wir brauchen eine Triggerwarnung. Also ich bin echt gespannt, weil wie krass das ist, das war mir auch nicht bewusst.
Ja, mir auch nicht tatsächlich. Und dann habe ich in der Vorbereitung so irgendwie gedacht, ach komm, vielleicht muss man da einmal drauf hinweisen und das würde ich gerne an dieser Stelle tun. Also die nächsten paar Minuten, der nächste Part von mir, es gibt nicht so viele Details, aber es geht auf jeden Fall um sexuelle Gewalt, es geht um sexuellen Missbrauch und da ist mir einmal ganz wichtig, wenn ihr das irgendwie, euch das triggert, wenn das irgendwas in euch auslöst, sowas zu hören, dann überspringt vielleicht diesen Part. Also ihr könnt tatsächlich jetzt wahrscheinlich so die nächsten 10 bis 15 Minuten vielleicht dann besser skippen. Oder macht Pausen beim Hören, redet darüber, was ihr gehört habt, irgendwie verarbeitet das mit anderen Menschen zusammen. Das ist ganz wichtig, das hilft auch total. Meldet euch auch gerne bei uns. Genau, aber seid lieb zu euch und wenn das irgendwie etwas in euch auslöst, dann überspringt das lieber. Also, wie Friedi schon sagte, es war im Dezember 2021, da gingen erstmals 2 Frauen an die Öffentlichkeit mit sehr, sehr schweren Vorwürfen. Da ging es um sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen in den Jahren 2004 in L.A. und 2015 in New York. Ich gehe gleich nochmal auf die einzelnen Vorwürfe und Anschuldigungen im Detail ein. Insgesamt waren es dann mindestens 5 Frauen, die sich dann über die Zeit gemeldet haben und mit dem Melden der ersten Frauen natürlich irgendwie Mut gefasst haben, muss man ja fast sagen, um sich dann auch zu melden. Auslöser dafür war unter anderem auch das öffentliche Bekanntwerden von Mr. Bigs Rückkehr in die Schlagzeilen, dadurch, dass der halt in Just Like That mitgespielt hat und es gab auch eine Werbekampagne. Man hat ihn öfters gesehen und so wurde das natürlich wieder präsent, auch in deren Köpfen irgendwie, ne? Genau, wir fangen an. 2002. Also ich gehe chronologisch jetzt von den Jahren vor, wo das passiert sein soll und sage euch dann dazu mehr. Also 2002, so sagt es Sängerin Lisa Gentile, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Sie war eine frühere Freundin von Chris und die erste Frau, die sich öffentlich meldete. Die zwei hatten sich 1998 ungefähr kennengelernt und 2002 kam es dann, wie gesagt, zu dem Vorfall. Chris soll ihr angeboten haben, sie nach Hause zu fahren und in ihrer Wohnung soll er sie dann gegen ihren Willen angefasst und geküsst haben. Am nächsten Morgen soll er sie dann telefonisch gewarnt haben, sie dürfe niemandem von dem Vorfall erzählen, sonst würde er ihre Karriere zerstören. Und genau deswegen blieb sie halt eben so lange still, bis sie sich dann meldete und die Vorwürfe dann erstmals dadurch publik wurden. 2004, der zweite Vorfall quasi. Eine Frau, die unter einem Pseudonym bekannt wurde, ich nenne sie jetzt hier Zoe, war 22 Jahre alt, als sie auf Chris traf. Das Treffen soll in seinem Anwesen in L.A. stattgefunden haben, am Pool. Und dort habe Chris sie dann gebeten, ihm ein Buch in seine Wohnung oder in sein Haus zu bringen. Damit hatte er sie quasi in sein Haus gelockt. Und dort soll er sie dann vergewaltigt haben, erzählt sie. Sie habe mehrfach versucht, Stopp zu sagen, aber er habe nicht aufgehört. Als sie um Verhütung bat, habe er nur gelacht. Die körperlichen Folgen daraufhin waren so schlimm, dass sie danach ins Krankenhaus musste. Und sie sagt halt eben, als sie dann sah, dass er bei Sex in the City wieder ist, kam alles wieder hoch. Und da würde ich gleich auch gerne nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, aber jetzt schon mal so viel. Ich habe es mir während der Vorbereitung schon vorgestellt, wie das sein muss, wenn du so ein Dämon sozusagen, so ein Teufel aus deiner Vergangenheit irgendwie, dir sowas passiert ist, sowas Schreckliches und du das versuchst zu verdrängen, dieses Trauma irgendwie für dich zu verarbeiten und auf einmal siehst du die Person, die dir das angetan hat, wieder im Fernsehen, überall, du kommst ja gar nicht um ihn drum herum, überall auf Werbeplakaten, wie auch immer. Was muss das für ein Gefühl sein?
Ja, vor allem, wenn er dann auch noch so Mr. Big, der Mann mit dem großen Herzen und so, ich glaube, das macht einen dann so fertig,
ja,
dass das ganz schwer auszuhalten ist.
Glaube ich auch. Und deswegen, also umso besser, dass die Frauen sich dann getraut haben, ne, das zu sagen. Und so kam halt eben eine zur nächsten. Also die haben sich dann natürlich ermutigt gefühlt, auch zu sprechen, als sie gemerkt haben, es geht nicht nur uns so. 2010, der nächste Vorfall von Ava, auch ein Pseudonym. Sie meldete sich dann eben aufgrund der Berichte von den vorherigen Frauen. Da gab es aber keine Details. Also ihr Vorfall oder ihr Zusammentreffen mit Mr. Big soll 2010 passiert sein, aber man weiß nicht viel weiteres darüber. Der nächste Vorfall 2015 von Lilly, auch ein Pseudonym. Sie gibt an, dass sie Chris in einem New Yorker Club kennengelernt hat, in dem sie gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt. Und er habe sie dann nach einem Date gefragt, was sie zunächst begeistert annahm. Nach einem Abend zusammen seien sie dann in seine Wohnung gegangen und dort sei es zu sexuellen Handlungen gekommen, bei denen sie weinte und sich furchtbar misshandelt fühlte. Vom Trauma muss man da gar nicht erst sprechen, was dadurch natürlich ausgelöst wurde. Und auch hier wieder irgendwie, ne, sie und genau das, ne, wie sie es auch gesagt hat, sie hat sich total darüber gefreut, dass er sie nach einem Date gefragt hat und kannte den auch, ne, dann irgendwie natürlich, also ich meine 2015, da war, ich weiß gar nicht, doch, das müsste eigentlich Sex in the City Zeit ja schon gewesen sein. Also er war ihr bekannt und dann überleg mal irgendwie, dieser Typ, der spricht dich an, der will ein Date, du kennst ihn irgendwie so als absoluten Frauenschwarm und dann passiert dir mit diesem Menschen so etwas. Das ist unvorstellbar. Also bei mir kommt ganz viel Enttäuschung auch gerade wieder mit hoch, weil all das, ich fand den so toll auch immer. Und dann, als diese Schlagzeilen aufkamen, ich weiß noch, dass ich auch damals dachte, boah, nee, das kann doch nicht wahr sein. Also bitte nicht, ne, nicht der auch noch so ungefähr. Und dann aber, ja, wenn man das dann so ein bisschen, also ich, ne, wie gesagt, ich gehe nicht so komplett rein ins Detail. Das liegt aber auch oftmals daran, weil man halt das alles natürlich nur so, also man weiß nicht jedes Detail, weil die Frauen natürlich auch nur das wiedergegeben haben. Es gibt das natürlich in Akten, in ihren Aussagen und so, aber vieles davon ist halt eben, wie gesagt, auch nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Es gibt eine Schauspielkollegin von Chris, Zoe Lister-Jones, und die hat von übergriffigen Verhalten dann auch gesprochen. Sie sprach von sexuellen und nicht einvernehmlichen Handlungen. Sie forderte Unterstützung für die anderen Frauen und betonte die Wichtigkeit, dass man auch Machtmissbrauch in Hollywood beenden muss. Also die hat sozusagen die anderen Aussagen der Frauen einfach unterstützt, beziehungsweise gestützt und hat sich öffentlich auch gegen ihn ausgesprochen, dass man halt da eben was machen muss. Aber ins Detail ist sie auch nicht gegangen. Ganz, ganz wichtig ist hier zu sagen, dass Chris alle Vorwürfe immer bestritten hat von Anfang an. Er bezeichnet sie sogar als frei erfunden und sagt, die Kontakte seien einvernehmliche Kontakte gewesen. Das Ding ist natürlich ja, da steht Aussage gegen Aussage und einmal, da gehen wir aber auch gleich nochmal drauf ein, es gab nie Ermittlungen oder es gab nie irgendwie einen Prozess gegen ihn. Aber der Fall, so kann man sich ja vorstellen, ist dann einfach natürlich Teil von der größeren MeToo-Bewegung geworden und wurde super, super aufmerksam medial natürlich auch verfolgt. Da reden wir natürlich jetzt gerade hier einmal von der Zeit, wo eh alle dieses Bewusstsein viel mehr gestärkt hatten durch MeToo. Aber wir reden natürlich da auch einfach, wie wir jetzt beide auch schon gesagt haben, eben dadurch, dass der so big wurde durch seine Rolle, war da natürlich die Aufmerksamkeit nochmal richtig, richtig groß drauf. Und man kann sich natürlich vorstellen, ich meine, gerade in Sex in the City, es geht darum, dass Sarah Jessica Parker da ihre große Liebe irgendwie sucht und findet in ihm und um deren Liebesgeschichte und sowas. Für die Frau, und es ist so eine frauenempowernde Serie ja eigentlich, hinzu kommt dann der Film oder die Filme. Und diese Frauen, die alle in dieser ikonischen Serie mitspielen, für die muss das natürlich auch ein absoluter Schock gewesen sein, ne? Also kann man sich ja vorstellen. Und die haben sich dann auch gemeldet dazu, haben via Social Media, ja, die Unterstützung für die mutigen Frauen erklärt und sagen halt eben, wir sind zutiefst betrübt über die Vorwürfe gegen Chris Noth. Wir unterstützen die Frauen, die sich gemeldet und ihre schmerzhaften Erfahrungen geteilt haben. Wir wissen, dass dies eine sehr schwierige Sache sein muss und wir loben sie dafür. Also die haben sich öffentlich gegen ihn gestellt und für die Frauen, ist ja auch richtig, ne? Aber es war natürlich für ihn auch wahrscheinlich nochmal so ein bisschen, beziehungsweise für diese ganze Bewegung, die in dem Fall war, natürlich nochmal doll. Kann man jetzt sagen, weil diese Frauen sich dann absolut direkt gegen ihn gestellt haben. Und auch da darf man nicht vergessen, stehen natürlich Aussage gegen Aussage. Und dann kommt öffentlich diese Frauen, die sich dann gegen dich wenden, ist natürlich für ihn ein Schlag ins Gesicht gewesen, genauso wie die ganzen Aussagen. Aber ich meine, ja, er darf sich halt auch nicht wundern, ne? Genauso ging es natürlich per Social Media dann weiter aufgrund dessen, dass der Sex in the City Cast eben öffentlich gesprochen hat. Die haben natürlich Zuspruch für diese Nachricht natürlich bekommen und ja, es ging einfach nur so weiter, ne? Also da kam eins zum anderen irgendwie genauso, aber auch Stimmen, die Unschuldsvermutungen irgendwie immer wieder in den Raum geworfen haben und halt gesagt haben, es gab kein Gerichtsverfahren und North würde die Vorwürfe bestreiten. Und das war so, es gab so zwei Lager, ne? Mhm. Wahrscheinlich gibt es die immer noch, was diesen Fall angeht. Er selbst hat auch dazu gesprochen. Er hat sich dann auch gemeldet in einem Interview, in einem längeren. Da wird Fredi aber gleich auf jeden Fall noch näher drauf eingehen. Ich kann nur schon mal so viel verraten, dass dieses Interview, fand ich, sehr kontrovers war und natürlich auch sehr, sehr viele Diskussionen ausgelöst hat. Wenig überraschend ist aber natürlich, was danach passiert ist, nämlich ein krasser Rückschlag für ihn. Also vor allem für seine Karriere, die waren gravierend und auch sehr, sehr schnell spürbar. Das erzähle ich euch gleich noch. Aber auch privat hatte das natürlich super viele Folgen. Also ich meine, er war verheiratet, ne, zu dem Zeitpunkt, als das rauskam. Seine Frau Tara Wilson hat sich sehr, sehr aufgebracht gezeigt. Vor allem auch dann, weil Noth, da wird Fredi wahrscheinlich aber auch gleich nochmal drauf eingehen, auch im Rahmen dessen, dass er das eben alles bestritten hat, aber tatsächlich Seitensprünge zugegeben hat. Also er hat gesagt, das stimmt alles nicht, das was die Frauen, das ist so nie passiert, es war einvernehmlich, die Kontakte, aber ich gebe zu, dass ich eben ja meiner Frau fremdgegangen bin sozusagen. Die haben zwei Kinder zusammen und natürlich kann man sich vorstellen, dass sich das auf deren Eheleben natürlich ausgewirkt hat. Es gab dann auch Schlagzeilen, die habe ich mal rausgeschrieben von damals, sowas wie Chris Noth, Ehefrau trägt ihren Ring nicht mehr, Beziehung soll am seidenen Faden hängen, sowas alles. Mhm. Ne? Das war natürlich zu dem Zeitpunkt dann auch in den Schlagzeilen. Tara soll sehr aufgebracht gewesen sein und alles für sie super schwer. Sie wollte die Kinder beschützen natürlich zu dem Zeitpunkt. Das habe oberste Priorität, hat dann eben ja, ein Freund der Familie den Klatschpressen erzählt. Ja, für sie dann irgendwie natürlich, also genauso beschissen, wenn du überlegst, irgendwie, das ist dein Mann, mit dem hast du zwei Kinder, mit dem bist du seit, die waren 2012, haben die, glaube ich, geheiratet, 2021 kam das raus. Ja, wie muss das auch für die gewesen sein? Unvorstellbar, ja, ne?
Vor allem schlimm genug, dass er fremd geht, aber dann, wenn er noch auf die Art und Weise, ne, und dann auch noch anderen Frauen was antut, ich glaube, das macht es noch schwerer zu begreifen, weil du dann denkst, er ist doch Vater und vielleicht ist er auch ein liebevoller Vater, ne? Wie kann er anderen Frauen so etwas antun? Absolut. Das ist irgendwie nochmal.
Ja. Vor allem die zwei sind 2001 zusammengekommen, ne? Und wir erinnern uns an die Jahre. 2002 soll der erste, also ne, einer der ersten bekannten Vorwürfe. 2004, also das war auch genau in der Zeit, wo die sich kennengelernt bzw. zusammengekommen sind.
Also direkt von Anfang an, ne? Das ist Wahnsinn, dass dann manche Menschen einfach es schaffen, jahrzehntelang ein Doppelleben zu führen.
Ja.
Und das wäre auch, das würde mich auch so fertig machen, ne?
Komplett.
Dieses einfach ein komplett anderes Leben führen. Nebenher noch.
Ja, und du denkst ja irgendwie, du kennst den Menschen, ne?
Ja.
Also klar, nicht von Anfang an, aber du lernst den über die Jahre immer mehr und immer besser kennen, denkst du. Und dann kommt auf einmal sowas an die Öffentlichkeit und ich glaube, dass du tatsächlich erstmal dann ganz, ganz lange überlegst, wie kann das eigentlich sein?
Mhm.
Du suchst den Fehler sicherlich auch bei dir und verstehst gar nicht, wie dir sowas entgehen konnte quasi, ne? Also für sie auch Horror, ganz ehrlich, aber habe ich ja eben schon gesagt, natürlich auch für ihn, was die Karriere anbelangt, auch aus seiner Sicht Horror, weil er hat eigentlich alles verloren. Also seine Künstleragentur hat sofort die Zusammenarbeit mit ihm beendet. Es gab so einen lukrativen 12 Millionen Dollar Werbedeal für seine Tequila-Marke, die ist geplatzt. Der hatte zu dem Zeitpunkt einen Werbespot mit Ryan Reynolds, auch ein Schauspieler, produziert. Der wurde zurückgezogen. Er hat seine Rolle als William Bishop in der Serie The Equalizer verloren und auch sein geplanter Auftritt im Staffelfinale von Just Like That, also der Fortsetzung von Sex in the City wurde gestrichen, um jetzt nun mal so die größten, signifikantesten Verluste von ihm zu erwähnen. Also das hat natürlich reingeschlagen für ihn. Der hat sicherlich da sehr drunter gelitten, was das angeht. Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, all diese Reaktionen von außen, absolut richtig, ne? Also ich meine, was hätten die machen sollen?
Ja, das stimmt, was hätten sie machen sollen. Aber wichtig ist ja jetzt auch nochmal, bevor ich auf das Interview eingehe, es wurden keine strafrechtlichen Anklagen erhoben gegen ihn. Ne? Ich finde, das ist nochmal schon sehr relevant. Viele Vorwürfe sind öffentlich dokumentiert, aber es gibt kein, ne, strafrechtliches Verfahren mit Anklagen, die zu irgendeinem gerichtlichen Urteil geführt hätten. Das heißt, Nina, wenn du jetzt so sagst, so ja, ist ja auch irgendwie gerechtfertigt, dass er diese ganzen Deals verloren hat. Ja, wenn das natürlich mit den Frauen stimmt, ne?
Hm.
Wenn nicht, ist das halt ein Paradebeispiel unserer Cancel Culture und dann ist das natürlich hochgradig ungerecht.
Das
macht diesen Fall auch so super, super schwierig und darüber diskutieren wir auch gleich nochmal. Aber ich möchte erstmal, ja, wie Chris Noth auf das Ganze reagiert hat. Also, wie Nina ja schon sagte, seine erste Reaktion war, dass das alles nicht stimmt, dass das alles einvernehmlich war und er aber einräumte, I strayed on my wife. What isn't the crime? Also er sagte, ich habe meine Frau, bin fremdgegangen, aber das ist ja eigentlich kein Verbrechen. Und das hat er 2021 kurz danach gesagt. So, und dann 2 Jahre lang war es sehr, sehr still. Und dann bricht er eben sein Schweigen in einem großen Interview 2023. Und davor waren keine großen Statements, keine öffentlichen Auftritte, nur halt eben ja die Schlagzeilen, die es dann um ihn gab. Und dann im Jahr 2023 brach er, wie gesagt, sein Schweigen. In einem Interview mit USA Today sprach er zum ersten Mal ganz ausführlich über die Vorwürfe. Und seine Worte waren, ja, vielleicht, keine Ahnung, scharf, ein bisschen trotzig, könnte man auch schon fast sagen. Und wie gesagt, er gab zu, dass er seine Frau betrogen hatte und sagte, das ist verheerend für sie, es wirft auch kein gutes Licht auf mich, aber das Fremdgehen an sich ist ja kein Verbrechen. Er betonte immer wieder, dass alle Begegnungen mit den Frauen einvernehmlich gewesen seien. Die Anschuldigung nannte er völlig lächerlich und absolut faktenfrei. Er ging sogar noch weiter, er habe Seitensprünge begangen, ja, weil es Spaß macht, sagte er sogar. Das hat er wohl wortwörtlich so gesagt.
Alter.
Ja, viele Menschen hätten Sex mit ihm haben wollen und er habe diese Chance genutzt. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Frauen Sex mit ihm haben wollten. Wahrscheinlich die übelsten Sex in the City Fans wollten alle mal Sex haben mit Mr. Big und sich wie Carrie Bradshaw fühlen. Aber das heißt ja nicht, dass man da mitmachen muss. Aber er sagt ja selber, es hat ihm Spaß gemacht. Das sagt, finde ich, auch sehr, sehr viel über ihn aus, weil, wie du schon meintest, Nina, ne, das fing ja an, als er seine Frau kennengelernt hat und hat sich ja quasi komplett durch ihre ganze Ehe gezogen. Also, ja, kein sehr ehrlicher Mensch.
Nee.
Über Einzelheiten sprach er allerdings nur sehr widerwillig. Er erklärte, er wolle nicht, dass seine Kinder irgendwann diese Geschichten in den Boulevardmedien lesen. Für ihn seien die Vorwürfe eine anzügliche Geschichte, die nicht wahr ist. Also er wollte nie genau darauf eingehen, wie, in welcher Form er mit den Frauen Sex hatte. Es gibt ja auch oft dann, dass dann gesagt wird, naja, wir hatten halt wilden oder harten Sex, ne? Wo die Frauen sagen, für sie ist eine Grenze überschritten und die Männer sagen, ich dachte, das wäre in Ordnung so. Darüber wollte er aber nicht sprechen. Stattdessen sprach er in einem Interview noch von einem neuen Theaterprojekt, das ihm scheinbar Halt gebe und dass er auch das Gesicht einer Maßanzugkampagne sein wird, also dass er daran arbeitet. Und diese Maßanzugkampagne soll nämlich das Bewusstsein für psychische Gesundheit bei Männern stärken. Also er ist quasi, hat sich in die Opferrolle begeben, ne? Und hat dann sich gesagt, so, jetzt muss ich was für Menschen tun, die auch wie ich irgendwie so ein schlimmes Schicksal erleiden, die vielleicht auch gecancelt werden oder denen es auch psychisch nicht so gut geht. Was in diesem Interview deutlich wurde, er bestreitet die Vorwürfe ganz entschieden, er gesteht die Untreue und private Fehler, doch er positioniert sich halt eben, wie ich gerade sagte, als Opfer von Missverständnissen und einer Medienmaschinerie. Für ihn ist natürlich dieser Skandal etwas, das sein Leben komplett überschattet, aber er sagte auch damals, es ist nicht das letzte Kapitel. Und wie ich gerade schon sagte, es gibt ja keine strafrechtlichen Anklagen gegen Chris North. Nina, weißt du genau warum, woran das liegt? Liegt es daran, dass vieles verjährt ist oder weil die Beweislage dünn ist? Woran liegt das eigentlich?
Ja, tatsächlich, also die Vorfälle, wenn man sich das mal anguckt, die waren ja hauptsächlich in New York und Los Angeles. Und da verjähren tatsächlich sexuelle Straftaten nach rund 10 Jahren. Also das ist so die gängigste Verjährungsfrist quasi. Und das ist halt eben, also ne, die erste Frau, die irgendwie angab, auf ihn getroffen zu sein, das war ja 2002 der erste Vorfall, der bekannt ist. Das ist dann eben 2012 verjährt und 2021 haben sie erst gesprochen. Also das heißt, vieles davon ist tatsächlich wahrscheinlich darauf zurückzuführen.
Mhm.
Was aber noch passieren könnte oder kann, sind halt eben Zivilklagen, ne? Also keine Strafprozesse, aber Zivilprozesse, dass man da irgendwie ihn dahingehend irgendwie belangen kann. Aber auch da ist mir nichts bekannt, ne? Also da.
Ich habe nur herausgefunden, also Behörden bestätigen mehrfach, dass keine aktiven Ermittlungen laufen, solange keine Anzeige vorliegt. Und scheinbar liegt noch keine Anzeige vor. Das habe ich immer wieder gelesen. Wie du schon sagst, was bleibt? Beruflich hat er seitdem fast alles verloren. Aber jetzt, 2025, gibt es tatsächlich erste Berichte, dass er wieder besetzt wurde für einen Independent-Film und dass er vorsichtige Schritte zurück macht ins Rampenlicht. Naja, die Frage ist natürlich, ob die Branche ihn auch zurücklässt. Ne? Da bin ich mal ganz gespannt, was da passiert. Weil ich finde, das ganze Thema, ich finde es wahnsinnig schwierig. Also wenn, was du mir vorhin erzählt hast mit den Frauen, das macht mich total fertig und ich glaube das dann auch, ne? Ich glaube denen dann auch, dass das so passiert ist. Trotzdem ist es halt schwierig, wenn es halt, irgendwie keine Anzeigen gegen ihn gibt. Er gesteht ja Untreue und Fehlverhalten in seinem Privatleben. Aber ich weiß nicht, Nina, wie siehst du das denn? Ich finde, das macht diesen Fall einfach so vielschichtig, weil ist er Täter? Oder ist er ein Opfer einer wirklich gnadenlosen Cancel Culture, die wir ja mittlerweile haben? Oder hat er einfach nur verdammt nochmal Glück, dass ihm juristisch nie etwas nachgewiesen wurde und jetzt einfach diese Taten auch verjährt sind? Ich kann es nicht sagen. Ich hänge da immer, ich glaube, er hatte einfach nur wahnsinnig viel Glück, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, der hat Scheiße gebaut, hat Glück, dass ihm juristisch nie was nachgewiesen worden ist. Und dann finde ich, ist es auch rechtfertigt, dass er Opfer der Cancel Culture geworden ist. Wenn das so stimmt, was die Frauen sagen. Wenn nicht, ist das natürlich für ihn, ist das natürlich total dramatisch.
Total. Also dazu, er hat im vergangenen Jahr angefangen, wohl auch Regie zu führen tatsächlich. Also er arbeitet weiter in der Branche, aber halt eben nicht mehr so groß und so präsent, wie das mal war. Mhm. Und spielt an einem Theater wohl und hat dazu auch gesagt, ich werde mich nicht hinlegen und einfach sagen, dass es vorbei ist. Die Vorwürfe seien nicht wahr. Und ich, also sagt er, und ich kann deswegen nicht einfach sagen, na gut, das war's für mich. Ich bin Schauspieler. Ich habe andere Dinge, die ich kreativ machen möchte und ich habe Kinder zu versorgen. Ne? Und ich, das ist eigentlich ein ganz gutes Zitat dahingehend, dass er halt eben irgendwie versucht, nach vorne zu blicken, sich weiterhin gegen diese Vorwürfe irgendwie wehrt und die irgendwie so ein bisschen zeigen, ne, was soll er auch machen? Also soll er jetzt wirklich einfach sich ins Bett quasi legen und sagen, okay, das ist über mich irgendwie in die Welt gekommen, was mache ich jetzt? Gar nichts mehr, es geht ja nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, die Diskussion, die man irgendwie führen muss, aber auch nie beantworten kann. Und das ist so unbefriedigend. Total. Weil was soll er tun? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es nie passiert, dass diese Vorwürfe nicht stimmen.
Ja.
Mehr als sagen, das stimmt nicht, kann er ja nicht.
Nee. Und er kann ja auch, ich meine, er kann ja auch nichts anderes außer Schauspielerei. Ne? Ich hätte jetzt gesagt, ja, dann geh halt in eine andere Branche. Super schwierig. Das sind ja auch Menschen, ich meine, man kann sich ja auch nicht immer direkt neu erfinden.
Ja.
Der wahnsinnig schwierig. Wenn diese Vorwürfe nicht stimmen, dann ist das der absolute Horror.
Ja, klar.
Dann ist das natürlich Rufmord, dann ist das wahnsinnig schwer zu ertragen. Aber ich, allein die Tatsache, dass er in diesem Interview ja gesagt hat, ja, ich bin meiner Frau fremdgegangen. Warum? Weil es mir Spaß gemacht hat, fremdzugehen. Ich finde, das natürlich hat Fremdgehen, das weiß auch jeder, da kann man auch einen psychologischen Ratgeber nachlesen, einen gewissen Kitzel. Dieses Verbotene hat halt einen sexuellen Reiz. Ja, aber ich finde, es sagt sehr viel über Menschen aus, die diesem Reiz so oft nachgeben, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Und dann ein Doppelleben aufbauen, so wie er es ja offensichtlich gemacht hat. Und deswegen kann ich mir das auch vorstellen mit den Frauen, dass er auch da Grenzen überschritten hat. Wir werden es mal, ich weiß nicht, vielleicht werden wir es noch rausfinden. Stand jetzt ist es ein wahnsinnig schwieriger Fall.
Total. Und ich finde auch irgendwie.
Ja, man darf eigentlich keine Seite einnehmen, ne? Weil stell mal vor, es ist alles nicht so passiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so schlimm, dass man den Opfern mal wieder so, dann sagen die das, dann erzählen die wieder von ihrem Trauma. Und ich sage jetzt wieder, weil sowas ja ganz oft in der MeToo-Debatte passiert ist. Und dann steht die Welt da und guckt sie an und sagt, ist es aber auch wirklich so passiert?
Ja, genau.
Da alleine das hinterfragt, dieses Trauma, dass das da so krass hinterfragt wird, ist natürlich auch furchtbar. Also ja, wahnsinnig schwierig. Also Cancel Culture können wir auch gerne nochmal ausführlich drüber diskutieren.
Ja, finde ich auch. Es ist nur so unbefriedigend, weil du nie so richtig, also ich würde grundsätzlich immer sagen, man glaubt den Betroffenen und ich tue das in dem Fall zum Beispiel meine persönliche Meinung hier auch, ne, und würde sagen, das ist so passiert und wenn man sich schon traut, sowas zu sagen und auszusprechen, ey, also vollsten Respekt und wirklich, dass man das in die Öffentlichkeit und dann auch noch, ja, dich eigentlich gegen so eine bekannte, beliebte Person richtet.
Ja.
Das ist ja nicht einfach ein Normalo, der irgendwie nicht bekannt ist, wo das dann nicht öffentlich diskutiert werden würde. Weißt du, das ist schon schwer.
Und die haben ja auch kein Geld oder so bekommen. Also weißt du, was haben die davon?
Richtig.
Diese Geschichte an die Öffentlichkeit zu tragen. Ist ja nicht so, dass er dann zu ihnen hingegangen ist und gesagt hat, so, hier, ihr kriegt Geld von mir und dann müsst ihr leise sein. Also nicht, dass ich wüsste. Also was haben die Opfer davon, diese Geschichte zu erzählen? Und dann auch noch wieder so viele Frauen, ne?
Vor allem ist es halt wirklich, wie du eben schon sagst, ist ja so oft so bezeichnend, was du auch für einen Gegenwind dann bekommst, wenn du dich äußerst, ne? Also ich habe neulich so ein Buch gelesen, da ging es um so eine sehr toxische Beziehung von zwei Menschen so in unserem Alter, ne? Also so Ende 20, Anfang 30 und der Typ, also ihr Freund, der wird irgendwie handgreiflich und droht ihr dann und so und dann wehrt sie sich, indem sie irgendwie so einen Pfefferstreuer auf seinen Kopf haut, damit der von ihr ablässt. So.
Ja.
Und danach geht sie zur Polizei und berichtet davon und dann sagt der Polizist ihr gegenüber, ah, okay. Und was haben Sie gemacht? Ach, mit so einem Pfefferstreuer, dem auf den Kopf wäre. Das ist ja Körperverletzung. Sind Sie denn sicher, dass das notwendig war? Ich meine, immerhin war das ja Ihr Freund. Also Sie können doch gar nicht so eine Angst vor dem gehabt haben, wenn das Ihr Freund war und so. Und sie berichtet dann eben und erzählt davon. Und das wird so richtig krass beschrieben. Und man fühlt da so mit, dass sie auf diesem Polizeirevier sagt und ihr so kotzübel wird und sie gar nicht mehr weiß, was sie eigentlich sagen soll, weil die sich so doof vorkommt. Ne?
Wahnsinn, und, Wahnsinn, ne?
Ja, und ich glaube, das alleine das, und man kennt das ja. Und deswegen finde ich immer schon, wenn dann Frauen aussprechen irgendwie und sich trauen, was zu sagen, ey, dann bitte glaubt das auch erstmal.
Ja, finde ich auch, ja. Sehe ich ganz genauso wie du, absolut.
Also das ist klar, wenn, wie du auch schon sagst, wenn das alles nicht stimmt, ich meine, was soll der machen, ne? Und dann ist es für ihn total Horror, aber ich denke bei sowas immer so, ey, da glaube ich sozusagen an das Gute im Menschen, dass man nicht einfach sowas in die Welt streut, wenn es nicht stimmt.
Ja, glaube ich auch und vor allem nicht, wenn so viele das machen.
Ja, ja.
Nicht, wenn so viele das machen. Also ich sehe das ganz genauso wie du. Ich bin immer wieder schockiert. Ja, ich auch. Ich bin immer wieder schockiert darüber, wie groß diese ganze MeToo-Sache ist und bin so froh, dass es das gibt, weil Wahnsinn, was in Hollywood jahrzehntelang los gewesen sein muss, ne, in Bezug auf Frauen. Ich glaube, die haben da gemacht, was sie wollten, die Männer.
Ja, glaube ich auch.
Vor allem die in Machtpositionen. Ich glaube, die haben echt gesagt, komm, du willst eine Beförderung, du willst die Szene haben, du willst die Hauptrolle, alles klar, ab auf die Knie und lutsch mir den Schwanz, dann kriegst du das, ja. Ja, ist doch so.
Ja, ja.
Und ich glaube, ich hoffe, uns hören nur Leute über 18 oder 16. Ja, ich glaube, das ist Wahnsinn, was man da erlebt hat. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass es da jetzt einen Change gibt und dass man da vorsichtiger wird und darauf achtet. Es darf natürlich nur nicht so weit kippen, dass man dann, wie gesagt, Leute cancelt, die es nicht verdient haben, gecancelt zu werden.
Ja,
das
richtig.
Ist wahnsinnig schwierig, diese Gratwanderung.
Absolut.
Aber wir werden es in diesem Podcast nicht lösen können. Ich finde es auf jeden Fall einen sehr spannenden Fall. Und als Nina, als du den vorgeschlagen hast, dachte ich nur so, hey, was war denn nochmal bei Mr. Big? Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und ihr Lieben, wenn ihr ganz 40 Minuten lang gedacht habt, wieso klingt die Fredi ein bisschen anders als sonst, bitte habt Nachsicht, ich bin umgezogen, ich sitze unter einer Decke und mir ist einfach nur warm.
Eigentlich, warte, ich würde da gerne mal gerade ein Foto von machen, damit man das einmal sieht. Also ich sehe Fredi mit hochrotem Kopf.
Aber
unter einer Decke.
Ja, wir wollen natürlich die Folgen nicht ausfallen lassen und ich hoffe, dass ich nächste Woche mein Podcast-Setup zusammen habe. Genau, aber jetzt gerade muss die Bettdecke herhalten. Aber hey.
Man muss improvisieren auch manchmal.
Man muss improvisieren.
Ihr lieben Leute, wenn ihr dazu eine Meinung habt zu Mr. Big, zu Chris Noth, zu dem ganzen Fall, dann haut sie uns um die Ohren. Teilt eure, das, was ihr vielleicht noch wisst, was ihr wahrgenommen habt, was ihr noch irgendwie mitbekommen habt, wie ihr das seht. Spannend. Also ich glaube, dass vielleicht dem einen oder anderen, der unter euch da vielleicht eine komplett andere Meinung hat als wir, dann bitte lasst uns diskutieren, meldet euch. Wir lieben das ja, wenn wir euer Feedback bekommen und freuen uns da jedes Mal sehr.
Genau, und lasst uns gerne 5 Sterne da, folgt uns, abonniert uns und schaut bei Instagram vorbei, darksecrets_der_podcast.
Bis nächste Woche.
Wir posten nicht so regelmäßig wie andere, aber auch wir posten etwas. Vielleicht wird sich das auch nochmal ändern, Nina, was meinst du, nach 5 Jahren?
Bestimmt, ich hoffe, wir sagen das immer wieder und dann haben wir kurz einen Motivationsschub und dann schläft es wieder ein. Ey, aber es ist natürlich, also ich meine, wie ihr wisst, haben wir Hauptjobs.
Ja.
Und das ist oft dann echt, er geht unter.
Mhm. Ja, und ich bewundere jeden Social Media Manager. Also es ist wirklich ein Fulltime-Job und man muss da echt Spaß dran haben. So, Mäuse.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. So ist auch schön.
Ciao. Tschö.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.